Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 138 am 7. März 2024. Diese Episode wird euch präsentiert von Diebel, genauer gesagt Diebel Architect, dem virtuellen Schall- und Akustikberater für Architekturbüros. Ich bin Kerstin Kunekert und heute spricht Klaus Hühner mit Philipp Auer. Los geht's!
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Heinze Architekturfunk, heute live von der Architektur aus Frankfurt. Und bei mir steht Philipp Auer vom Büro Auer Weber aus Stuttgart und München. Hallo Philipp.
Hallo Klaus.
Philipp, du bist natürlich Architekt, du hast in Stuttgart und in Darmstadt studiert. Du hast nach dem Studium auch bei Chipperfield gearbeitet und bist Anfang der 2000er in das väterliche Büro Auer und Weber eingestiegen und seit 2009 Geschäftsführer. Das Büro sitzt in München und Stuttgart, wie gesagt, und beschäftigt ca. 140 Mitarbeitende. Also der Laden ist enorm gewachsen in den letzten 15 Jahren und ihr bearbeitet Projekte vieler öffentlicher Auftraggeber, aber auch sehr viel Bauen im Bestand, private Auftraggeber, seid als Generalplaner tätig und so weiter. Der Vater Fritz Auer hat das Büro zusammen mit Carlo Weber seinerzeit gegründet. Beide waren vorher bei Benisch beschäftigt, haben auch am Olympiapark mitgearbeitet und sich dann 1980 quasi aus der Partnerschaft mit Benisch gelöst und mit dem eigenen Büro selbstständig gemacht. Jetzt ist es natürlich so, dass der Vater über allem schwebt, könnte man erst mal so denken von außen. Du und dein Bruder, ihr habt beide Architektur studiert. Mich würde interessieren, wie seid ihr denn aufgewachsen und wo gab es eigentlich so den ersten Bezug zum Vater und zur Architektur oder über den Vater zur Architektur?
Ja, die Architektur hat bei uns zu Hause eigentlich keine so eine überbordende Rolle gespielt. Also es war jetzt nicht so, dass Architekturgespräche aus dem Büro, sagen wir, bei uns reingetragen wurden oder mein Vater uns irgendwie immer auf irgendwelche Reisen geschickt hätte. Er hat schon so ein bisschen versucht, so nachdem wir dann so aus der Schule waren, oder ich war ja natürlich nicht gleichzeitig aus der Schule, dann Moritz natürlich 2 Jahre früher als ich, schon so ein bisschen, glaube ich, so versucht darauf hinzuwirken, indem er uns mal zu einer Exkursion eingeladen hat nach Großbritannien, wo er da mit der, hat er damals an der FH in München einen Lehrstuhl gehabt und da hat er eine Architekturreise gemacht und er sagt, ja, dann nehme ich die mal mit und das verbucht er für sich heute immer so ein bisschen als das Heureka-Erlebnis für uns, dass wir dann plötzlich sagten, das ist alles, was wir wollen, Architektur. So ganz lustig, weil ich habe immer gesagt, ich will ihm dieses nicht nehmen, dass er uns dahin geführt hat, aber für uns war das einfach eine lustige Reise. Moritz, mein Bruder, hat eigentlich andere Dinge vorgehabt, hat dort eine Mappe für die Volkwang-Schule Fotografie gemacht, wollte sich dort bewerben und also war, aber es war eine schöne Reise und es hat auch Spaß gemacht. Man hat wirklich so diese ganzen Highlights, Klassiker, Foster, Grimshaw, was man da alles angeschaut hat. Das war schon auch ganz schön und hat Spaß gemacht, aber das war jetzt nicht das, wo man sagt, das ist jetzt es gab so diesen Moment, wo man sagte, ab jetzt muss das so sein. Bei mir war das sicher eher schleichend. Ich fand es immer was Faszinierendes, auch das Studium, dass man da einfach, ich kann auch ganz ehrlich sagen, nach der Schule wusste ich erstmal überhaupt nicht so richtig, was ich machen wollte. Ich habe
Zeitpunkt noch nicht klar, weil ich habe nämlich gelesen, ihr seid ja damals nach München umgezogen, als die Baustelle des Olympiaparks quasi lief und da stand dann natürlich so ein bisschen blumig beschrieben, dass quasi dieses Areal dort schon euer Spielplatz war, dass ihr dort auf der Baustelle umgekuschelt seid und ich habe jetzt gedacht, naja, wahrscheinlich war das schön, so das Initial für die Berufswahl.
Es war, glaube ich, insgesamt eine Stimmung, die man natürlich damals mitbekommen hat. Also wir sind ja wirklich nach München gezogen. Da war ich aber da war ich ja gerade mal, nach 68 umgezogen, da war ich gerade mal ein Jahr alt. Ja. Also ich habe da fast nichts mitbekommen, um dann irgendwie zu sagen, ja, ich werde Architekt. Ich glaube, das ist ein bisschen früh. Ja. Aber es war so die Insgesamtstimmung auch nach diesen ganzen, das ist ja dann 72 die Spiele, da war ich dann so ein bisschen älter, das habe ich auch so ein bisschen mitbekommen, aber glaube ich, Sportgeschehen war ich gar nicht. Aber dann gab es immer Sachen danach, so im Nachgang haben die natürlich dann noch mit dem Büro noch irgendwelche Feste gemacht und das nachgefeiert und das haben wir natürlich alles so irgendwie mitbekommen, diese ganze Stimmung, auch dieses, wie soll man sagen, dieses Ausatmen nach diesem großen Ereignis. Ich glaube, das war ja auch für meinen Vater damals und für alle natürlich so ein Riesenritt. Und danach war, glaube ich, so ein bisschen so, jetzt schauen wir mal, jetzt mal erstmal ruhiger. Da ging es auch tatsächlich so, ich glaube, da haben die eine Weile lang so ein bisschen, ja, auch mal viel, da haben wir auch viel Urlaub gemacht, weiß ich noch. Um so 75 haben wir da gerne mal so Urlaub gemacht, so
das vier Wochen. Das war natürlich auch ein Riesenprojekt. Ne?
War ein Riesenprojekt.
Das kann man sich schon vorstellen, dass dann da auch erstmal vielleicht eine Delle entsteht.
Auch, ich glaube, auch ein Motivationsding, aber da kann ich nicht für ihn sprechen. Also ich glaube, er hatte schon so ein bisschen ein Thema, was kommt denn jetzt?
Ja. Aber wann ist denn jetzt genau die Entscheidung gefallen? Jetzt hast du gesagt, nach der Schule, nach dem Abitur war der
immer noch nicht so. Nein, nicht direkt. Klar. Ich habe, aber relativ bald habe ich, als ich konnte studieren. Ich konnte es mir, damals war es so, dass ich es mir dann Gott sei Dank doch so einen guten Schnitt hatte, dass ich mir aussuchen konnte, zum Beispiel, wo ich studiere, habe dann in Stuttgart angefangen. Es war so ein bisschen dieses, hey, offen, ein Studium, was offen ist, was natürlich kreativ war schon was ich wollte. Ich hätte jetzt nicht was machen können, wo ich mit Zahlen hantieren muss. Oder das war schon immer das, wo ich sagte, ja, das kann einen ja dann Möglichkeiten eröffnen. Da ist sicher mein Vater so ein bisschen rein und hat auch gesagt, ja, das lässt dir alles offen. Vielleicht hat er da schon so geahnt, dass es mich einfängt. Und dann hat man das Studium angefangen. Da bin ich nach Darmstadt umgezogen. Damals war das ja noch Diplomstudiengang, also Vordiplom in Stuttgart gemacht, dann nach Darmstadt umgezogen und dort zu Ende studiert.
Hm. Und dein Bruder, der war ja schon vorher dann quasi
in
das Studium eingestiegen.
Er hat ja, glaube ich, zwei Semester tatsächlich an der Folkwang studiert, Kommunikationsdesign, ist dann nach Essen gezogen. Glaube, das war für ihn eher schwierig, hat er gesagt, da hat er sich einfach nicht gut gefühlt. Es lag ein bisschen, glaube ich, an der Gesamtstimmung und der Stadt, das hat ihm nicht so getaugt. Und das Studium war dann auch sehr, hat er das Gefühl, quasi sehr werbelastig. Und dann hat sich das irgendwie so verschränkt, dass, glaube ich, er sogar nach mir Diplom gemacht hat, weil er einfach diesen anderen Studiengang noch eingeschoben hatte. Und er hat dann in Berlin studiert.
Jetzt habe ich eine Frage, die kannst du aber auch nur mit Ja oder Nein beantworten. War das dann obligatorisch, auch ins väterliche Büro mit einzusteigen?
Nein, kann ich ganz klar mit Nein beantworten. Also das war ganz klar nicht so dieses Ding, wir sind nicht so eine Böhm-Generation oder sowas, die sagt, einer muss genau das machen, was die anderen machen. Es war natürlich dann schon auch eine Riesenherausforderung. Ich sag mal, das obligatorisch war es ganz sicher nicht. Aber ich habe dann irgendwie mir schon gedacht, warum soll man nicht sowas, was da aufgebaut wurde, auch da einfach sich reinarbeiten. Aber man muss ganz klar sagen, einfach war das natürlich nicht.
War auch eine schwierige Zeit. Ne? Anfang der 2000er, da war das mit der Auftragslage nicht so super üppig.
Auch nicht so toll. Es ging, wir haben viel Wettbewerbe gemacht. Aber was vielleicht auch nicht so ganz, immer nicht so, also sicher nicht so leicht ist, man kommt natürlich dann schon als der, ja, irgendwie weiß jeder, wenn du ins Büro kommst, der wird ja später vielleicht mal irgendeine Rolle spielen. Da gibt es natürlich dann auch Leitungen und Führungspositionen im Büro, wo es natürlich auch dann Diskussionen gab zwischen meinem Vater und den damals Führungspersonen, was ist denn unsere Zukunft? Ich habe die Gespräche nie verfolgt, aber ich gehe schon davon aus, dass er irgendwie geäußert hat, dass wir da auch mal eine Rolle spielen sollen. Und das ist dann nicht so einfach, weil man selber sich ja da auch irgendwie reinarbeiten muss und freischwimmen muss und auch seine eigenen Ideen natürlich einbringt. Mein Vater hat ja auch nicht eine eigene Art zu arbeiten. Es kommt natürlich auch aus einer anderen Generation raus.
Ihr habt das Büro ja unglaublich vergrößert in den letzten 20 Jahren. Ich habe es jetzt eben schon erwähnt. Inwiefern hat sich denn so die Arbeitsmethodik vielleicht auch oder die Einstellung der Mitarbeitenden verändert über die Zeit, in der du jetzt im Büro aktiv bist? Jetzt hast du gerade schon von deinem Vater gesprochen, der natürlich mit einer gewissen Erfahrung, auch vielleicht auch mit einer gewissen Arbeitsweise, mit einer gewissen Didaktik das Büro geführt hat. Was erwarten eigentlich die Mitarbeitenden heute und wo liegt für dich und deinen Bruder die große Herausforderung?
Das ist nicht ganz einfach die Frage. Es ist natürlich eine andere Generation. Den Anspruch an uns, was unser Büro für einen Beitrag leistet zu unseren gesellschaftlichen, klimatischen Fragen, der wird immer höher gehängt, was auch gut ist. Also da sind wir eigentlich als Büro, jetzt wenn ich wir, ist immer gut, wer ist das Büro? Das ist ja eh alle wir. Das sind ja nicht nur die Chefs, aber an das Büro wird die Frage gestellt, was ist euer Beitrag? Auch bei Bewerbungsgesprächen merkt man das immer mehr, dass das einfach zu Entscheidungskriterien werden, dass es nicht einfach heißt, ich habe jetzt da irgendeinen Namen, sondern ich möchte auch wissen, für was steht ihr? Was ist eure Antwort auf unsere gesellschaftlichen Fragen?
Vor 5 bis 10 Jahren war es vielleicht eher noch so die Work-Life-Balance, ne? Diese
bisschen Work-Life-Balance,
ja, die kam. 4-Tage-Woche und so weiter. Und jetzt mittlerweile geht es ganz stark wirklich so um die eigene Haltung. Den Sinn und die Sinnhaftigkeit des eigenen Schaffens.
Das und natürlich auch die Zweifel an sich selbst. Die gibt's auch, lustigerweise. Die Frage, wir haben jetzt eine ganz interessante Umfrage gemacht. Auch da kümmern wir uns jetzt also auch sehr, sehr intensiv drum. Und da konnte jeder anonym bestimmte Fragen beantworten. So Rollenverständnis, wie fühle ich mich, fühle ich mich zu meiner Arbeit gewachsen, die ich tue. Und natürlich aber auch Fragen an den Betrieb. Und da gab es natürlich so deutliche Abweichungen ins Negative in bestimmten Bereichen. Gerade den Bereich Rollenverständnis oder Überforderungsthematiken, dass man nicht weiß, wie man sich zurechtfindet, aber auch vielleicht nicht weiß, für was man steht oder für was das Büro steht. Also diese Unsicherheit zu sagen, was hält mich eigentlich in diesem Büro? Warum bin ich hier? Und da kommen dann anonym natürlich auch harte Stimmen, wo man dann auch sich fragt, für was stehen wir? Da war eine Stimme, da stand, ich gehe gerne ins Büro, weil da sind alle meine guten Freunde, ich habe soziale Kontakte, das ist total toll, aber ich gehe weniger wegen der Projekte oder wegen der Geschäftsführung dahin.
Wumms.
Boah, und das ist natürlich eine Wuchtbrumme, das war richtig. Ja. Also ich habe diese Sachen gesehen und das ist aber auch spannend. Wir haben diese Umfrage genommen, das waren erstmal nur abstrakte Fragen und haben das sogar nochmal in ein internes Forum gepackt, in eine Arbeitsgruppe, wo wir gesagt haben, die waren sehr abstrakt, diese ersten Umfragen. Da hieß nur irgendwie Rollenbelastung. Positiv, negativ, kann man ja nichts sagen. Wir haben das nochmal vertieft mit einer Arbeitsgruppe im Büro, weil wir das interessant fanden. Ja. Wo drückt euch denn der Schuh?
Ja.
Und da war so eine Aussage, die so ein bisschen, wo man merkte, okay, wir sind mehr als nur ein Arbeitgeber. Wir sind jemand, der in der Welt steht und als Gruppe, als Gesamtorganismus etwas bewirken wollen und natürlich eigentlich idealerweise dafür sorgen sollten, dass die Welt ein Stückchen besser wird durch das, was wir machen. Oder nicht noch sehr viel schlimmer.
Ja.
Meine Bauindustrie ist eh schon grauenhaft eigentlich. Da ist schon das, was wir tun, klassisch bauen, schon schwierig.
Und wie habt ihr das jetzt dann gelöst oder wie seid ihr
Lösen gibt es da ja
diese
nie.
Thematik aber, angegangen?
Ja, ganz schwierig ist, wenn du sowas liegen lässt. Quasi jetzt hat es die Geschäftsführung angeguckt und jetzt passiert ja mal wieder nichts. Das ist also genau das haben wir nicht getan, sondern wir haben gesagt, wir nehmen uns die bestimmten Dinge, wo wir gesehen haben, da wurden dann auch, es war eine ganz schöne Veranstaltung, konnten alle Leute nochmal an so Post-its da und an so eine große Wand gehen und konnten irgendwie Klebepunkte auf Schwerpunktthemen kleben und da gab es so Wolken, wo es ein bisschen wichtiger wurde und das geht ja teilweise von der Ausstattung, wie mobil kann ich arbeiten, das ist ein sehr großes Thema. Unabhängigkeit des Arbeitsplatzes, kann ich auch zu Hause oder wie kann ich von A nach B, wie kann ich im Büro mich bewegen, das war ein großes Thema da müssen wir natürlich dann auch nachlegen, da müssen wir dann gucken, wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus und andere Themen natürlich auch, Sachen, wo wir natürlich an unseren Dialog arbeiten müssen, wie wir auf die Mitarbeitenden zugehen. Das kommt schon raus und dann haben wir natürlich dort auch Leute, die dann quasi in Arbeitsgruppen sich diesem Thema annehmen und uns auch dann Ratschläge geben, die wir dann versuchen umzusetzen.
Ja.
In einer langsamen Transformierungsprozess, wo man sagt, man optimiert eigentlich seinen Laden, wo man merkt, da ist so ein Zahnrad knackt da irgendwie und sagt, hey, da kann ich da eine Stellschraube, ich habe da, das ist nie eine Lösung, die dann jetzt morgen funktioniert. Aber es ist zumindest eine Richtung, wo wir auch natürlich sehen, wie können wir als Arbeitgeber, sage ich mal, ein Klima schaffen, wo sie die Leute gerne ins Büro gehen. Nicht nur, weil da ihre Freunde sind, sondern weil sie irgendwie sagen, hey, das ist echt ein geiler Laden. Hm. Die machen gute, die haben gute Ideen, die haben gute Ansätze, die, da kann ich mich damit identifizieren.
Hm. Das, genau, ist wichtig. Das ist ein großes Identifikationsthema. Hat sich das nach Corona auch nochmal verändert durch die Homeoffice-Thematik vielleicht, dass es auch nochmal schwieriger geworden ist, diese identitätsstiftenden Themen da zu erfüllen?
Es war sehr schwierig. Es war sehr schwierig natürlich. Aber ich glaube, Homeoffice hat ja, oder Homeschooling, da sind große Dinge entstanden, die vielleicht sagen wir, auf der technologischen Seite uns alle wahnsinnig vorangebracht haben. Das brauchen wir gar nicht zu klein zu reden. Das ist ganz toll, wie wir heute arbeiten können und wie wir selbstverständlich eigentlich auch sagen, es ist mir eigentlich egal, von wo ich jetzt an der Besprechung teilnehme. Das war ja wirklich vor 3 Jahren noch alles online, das ist ja verrückt. Das ist eigentlich ganz toll, das ist positiv, aber sage ich mal, psychologisch gab es da schon auch Verwerfungen, muss man sagen. Ich meine, wir hatten auch im Büro natürlich auch alle Arten von Aussagen hinsichtlich, ist das alles Hysterie mit Corona und bis zu Leugner nicht, aber es gab halt auch wirklich, wie die Gesellschaft auch, alles.
Ja.
Von denjenigen, die alles irgendwie auch die Regeln mitgemacht haben, die wir alle nicht toll fanden, mit Masken und Leute, die sich geweigert haben, es zu tun und damit umzugehen, das hat zu Verwerfungen geführt, wo man plötzlich auch Menschen anders kennengelernt hat. Und wo wir dann auch immer plötzlich in eine Rolle kamen, wo man plötzlich so Befehle aussprechen muss. Wir machen das jetzt so und hier wird das so gemacht. Und das ist ja was eigentlich unangenehm ist. Das ist ja, wir sind ja nicht in der Armee. Aber das hat natürlich so eine insgesamt, würde ich schon sagen, einen Knacks in so einen Organismus reingebracht, der sonst vielleicht auf so einer Lässigkeit beruht. Nicht immer alles gut. Und es gibt immer Verwerfungen, aber da gab es schon Dinge. Und natürlich durch das Zuhausearbeiten, nicht im Team sein, war sehr schwierig für viele. Also auch diese ersten Dinge, die wir da gemacht hatten, wieder, war einfach unglaublich schön, dass man sich auch wieder trifft, dass man Ausflüge gemeinsam machen kann und so. Und das hat auch sehr, sehr viel gebracht.
Und wie arbeitet ihr heute? Also nutzt ihr diese 2 Homeoffice-Tage oder?
Nee, wir haben immer gesagt, es gibt bei uns in den Verträgen keinen verankerten Recht auf Homeoffice, wo wir sagen, die Möglichkeit gibt es, technisch sowieso. Jeder kann sich quasi online über einen Tunnel ins Büro reinschalten. Das muss innerhalb der Projektgruppe funktionieren. Es ist nicht ein verbrieftes Recht, dass jeder einen Tag zu Hause sein kann, sondern wir sagen, ihr sprecht es in der Projektgruppe ab und im Bedarfsfall geht es nochmal an uns und wir machen das eigentlich individual. Natürlich ist das Thema der Arbeitszeitreduzierung ein großes, war übrigens auch, wo viele Punkte klebten auf auf dieser großen Wand mit den Post-its, waren viele Punkte im Bereich von Stundenmodellen. Aber ich kann schon sagen, das Entwerfen, Planen, das gemeinsam Arbeiten an einem Arbeitsplatz um einen Tisch und auch einfach ein bisschen von dem Alltag weg in eine Arbeitsatmosphäre ist eine Sache, die ich schon sehr schätze, die ich nicht gerne verlieren würde.
Ich würde gerne nochmal zurückkommen auf die Projekte, die ihr bearbeitet. Bauen im Bestand ist ein Riesenthema, auch für euer Büro. Ihr habt zahlreiche Projekte, die im Sanierungsbereich liegen. Ich würde gerne wissen, wie groß der Anteil der Projekte ist insgesamt, also, und wie du auch die Entwicklung einschätzt. Es spielt ja auch vielleicht zusammen mit dem Thema gesellschaftliche Relevanz, Verantwortung, Antworten auf die Klimakrise finden und so weiter.
Also wir haben mal den Spaß gemacht, mal zu zählen, welche Projekte denn irgendwie sich im Bereich von Bestandsumgang befinden, wo man um Bestand baut, sich mit Bestand auseinandersetzt. Das sind immerhin, ich weiß nicht, ob es viel ist, oder immerhin 40%. Wir sagen, es geht eigentlich nach oben. Wir bemühen uns da auch immer sehr darum, dass man sagt, solche Projekte sind spannend und müssen auch gefördert werden. Gerade im Bereich von Wettbewerben sind wir halt immer sehr drauf aus, dass man natürlich sich genau damit auseinandersetzt, ob nicht ein Gebäudebestand vielleicht auch bestehen kann. Ich habe vorhin in einem Vortrag hier den ich hier gehalten habe, kurz gesagt, dass es häufig schade ist, dass da sehr schnell entschieden wird, aufgrund einer Machbarkeitsstudie oder einer Wirtschaftlichkeitsberechnung, dass irgendein Bestandsgebäude nicht mehr zeitgemäß ist.
Und
ich glaube, solche und einfach abgerissen wird. Und das ist dann eine Entscheidung, die steht dann in einem Dreizeiler oder Zweizeiler in einer Auslobung drin und besiegelt eigentlich einen Prozess, der eigentlich ja fatal ist. Also teilweise sind das Bauten, die noch super dastehen, die einfach irgendwelchen Anforderungen nicht gerecht werden. Und diese Kreativität, damit umzugehen, die muss gefördert werden. Und bei uns ist es so, dass wir auch natürlich immer schauen, wir gucken ja auch immer diese Auslobungen an. Wir gucken jetzt nicht nur nach Bestandsgebäuden. Das Problem ist natürlich auch, Bauen im Bestand ist natürlich häufig auch mit Risiken verbunden. Das wissen wir auch, also mit finanziellen Risiken für die Planenden verbunden. Also ich kann ehrlich sagen, Olympiabautsanierung, Olympiabauten, wo wir ja Olympiaschwimmhalle, Olympiahallen gemacht haben, desaströs gelaufen finanziell. Auch unser tolles Landratsamt in Starnberg, wo wir jetzt einen DHM-Preis gewonnen haben, kein Geld verdient damit. Bisschen schade.
Woran liegt das?
Warum
kann man im Bestand
kein
Geld verdienen?
Das kann man, glaube ich, schon. Ich glaube, es liegt meistens daran, wenn man natürlich, man muss sehr gut untersuchen am Anfang. Und lustigerweise bei den Olympiabauten war es tatsächlich schwierig, weil teilweise Planunterlagen nicht so, also was da unter der Erde an Fundamenten ist, nicht so ganz stimmten. Also das ist ja dann alles auch schnell gegangen und dann die Dokumentation nicht gut gelaufen. Also Überraschungen sind immer schwierig, wenn einfach Dinge völlig anders laufen. Gut, dann muss man einen guten Umbauzuschlag vereinbaren. Also man kann das schon hinbekommen, aber es ist tatsächlich ein bisschen noch nicht so, dass wir sagen, mit den Bauten im Bestand, die sind auf der finanziellen Nachfrage noch ein bisschen schwieriger. Aber ich weiß nicht genau, wenn ich genau beantworten könnte, würden wir es morgen besser machen. So ganz sind wir da auch noch nicht klar.
Ein Kollege hat mir mal gesagt, das, was die Architekten immer vergessen im Bestand, ist die anrechenbare Bausubstanz, die ja in der Honorarordnung mit angegeben ist, aber die wenigsten wenden die tatsächlich an. Und er hat gesagt, seitdem er das macht und das auch seinen Bauherren, seinen Kunden erklärt,
Das ist aber die
schreibt
wird ja
auch
dann,
schwarze Zahlen.
Ja, klar, aber die wird natürlich, das sind ja die frei verhandelbaren Dinge. Aber gut, das ist ja eh alles frei verhandelbar meistens, aber
mittlerweile
das
schon.
Das ist auch natürlich das, immer wenn wir dann mit einer Zahl kommen und der Auftraggeber mit einer Zahl kommt, dann ist das natürlich,
das ist
auch ein bisschen ein Bazar dann. Ob der dann der Realität entspricht, ist dann, das steht auf einem anderen
Völlig
Blatt.
Klar. Wir kommen eigentlich zum Ende. Ich würde aber jetzt dich nicht gehen lassen, ohne dass wir einmal kurz über den Münchner Hauptbahnhof gesprochen haben. Das ist ja auch ein Projekt, das dich und euer Büro schon seit über 20 Jahren begleitet mittlerweile. Wie hast du quasi das Projekt begleitet und erlebt? Und ich glaube, einen Fertigstellungstermin gibt es gar nicht aktuell, oder?
Ich kann mich da jetzt nicht aus dem Fenster legen, aber es wird nach 2030 sein, weit höchstwahrscheinlich. Aber das wäre jetzt schwierig, weil das hängt von vielem ab. Hängt natürlich auch ein bisschen von der Entwicklung bei der zweiten S-Bahn-Stammstrecke ab, wie es da läuft. Das war ja jetzt, ist ja nicht unsere Baustelle in Anführungszeichen. Wir sind ja nur an der Schnittstelle. Nur ist gut, Hauptbahnhof und S-Bahn-Stammstrecke. Es ist ja gebildet
der
Knotenpunkt. Aber das ist natürlich ein Projekt, was voneinander abhängt. Wenn Sie mich fragen, wie ich das gesehen habe, es ist ein bisschen was, es ist zum einen, es ist ein tolles Projekt, weil es natürlich der Personenumschlagpunkt einer Stadt ist, wo alles zusammenkommt. Also wo Reisen, natürlich Einkaufen auch, also das alles was drumherum, dann diese Verbindungen, Nahverkehr, Fernverkehr, was da alles an dem Bahnhof passiert, muss man nicht sagen. Das ist eine super tolle Bauaufgabe. Das Projekt hatte einen sehr holprigen Verlauf, gerade am Anfang. Wir waren ja erster Preisträger, dann gab es, ich wurde ja überarbeitet, also die ganze Historik will ich gar nicht erzählen, plötzlich gab es einen Entwurf aus Feder eines Büros, was für die Bahn selbst geplant hat und plötzlich war der im Stadtrat und dann mussten wir dagegen, also es war ungut, muss man ganz ehrlich sagen, und was dem Gebäude natürlich insgesamt man ja fragen kann, wie stark kann so ein Gebäude sich, sage ich mal, weil es ja doch so lange geht und natürlich der Entwurf bei so einem Gebäude, das ist ein bisschen wie bei einem Auto. Irgendwann hast du eine, da gibt es so einen Design-Freeze, da geht es dann nicht mehr zurück. So ist es dann. Also ist alles abgestimmt mit den Gremien, mit den Stadtgestaltungskommissionen und technisch, wie geht das Ding? Und jetzt geht aber irgendwie alles weiter und dann kommen plötzlich Fragen und dann kommen natürlich Fragen nach bestimmten Aspekten, Nachhaltigkeitsthemen, wie können wir denn dann noch verarbeiten und dann das in die Prozesse einzuflechten bei so einem Auftraggeber wie der Bahn ist sehr langwierig. Und man will natürlich nicht nachher ein Gebäude stehen haben, was gut funktioniert, aber so ein bisschen vielleicht an der Zeit hinterher wäre, das wäre schade. Da muss man sehr sorgfältig sein. Ich glaube, das ist auf jeden Fall ein super Ort und das wird auch sehr spannend. Das ist eins unserer, wie gesagt, größten Projekte, wo da wirklich 16, 17 Leute dran arbeiten. Aber das ist nicht nur, wie gesagt, planerisch eine Herausforderung, es ist auch so eine Herausforderung, das Ding sieht man wieder in den Schritt zurückzutreten und sagen, was ist es jetzt und wo gibt es noch Themen, die wir noch reinbringen können. Das ist nachher ein Ort wird, wo eine Stadt auch stolz drauf ist. Und ich glaube, das kann es werden. Das ist echt ein super großes, tolles Bauwerk, was, glaube ich, nachher einen unglaublichen Schub geben kann.
Super. Es erinnert mich so ein bisschen an Stuttgart 21, ne? Dass Ingenhofen quasi über seine ganze Schaffensphase bis ins, zumindest theoretische Rentenalter.
Ja, das kann uns auch
passieren. Hat. Das kann euch auch blühen.
Das theoretische Rentenalter ist ja gar nicht mehr so weit weg. Also der Bahnhof ist dann noch nicht fertig, wenn ich dann mal
theoretisch
aus dem Büro gehe.
Super. Vielen herzlichen Dank, Philipp Auer, für das Gespräch. Also jetzt habe ich dich geduzt und du siezt mich jetzt wieder. Jetzt müssen wir.
Habe ich gesiezt vorhin?
Ja, die ganze Zeit schon.
Sau blöd. Also wir waren beim Du und da bleibt's.
Genau. Dabei. Vielen herzlichen Dank.
Danke.
Und ja, viel Glück für alle zukünftigen Projekte.
Danke. Danke.
Und das war's für heute. Diese Episode wurde euch präsentiert von Diebel. Diebel Architect ist der virtuelle Schall- und Akustikberater für Architekturbüros. Der Heinz Architektur Award ist gestartet und auf der Suche nach euren innovativsten und nachhaltigsten Projekten. Es winken Preisgelder in Höhe von 40.000 Euro. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Reicht eure fertiggestellten Bauprojekte der letzten 5 Jahre ganz einfach online ein und profitiert ab sofort vom Online-Voting für den Publikumspreis. Mehr Infos findet ihr unter heinze.de, der Link in den Shownotes führt direkt zum Award. Ich freue mich, wenn ihr eine Bewertung dalasst und natürlich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Danke fürs Zuhören, habt eine schöne Woche. Tschüss.
Architektur Funk.
Der Podcast wird moderiert und produziert von Kerstin Kuhnekert für die Heinze GmbH Berlin 2024. Ihr könnt teilnehmen, wenn euer Büro mindestens einen Sitz in Deutschland oder Österreich hat. Oh Mann, es winken Preisgelder.